Lieber Arthur, wir freuen uns sehr, Katharina und ich, dass besonders, dass du unserer Einladung gefolgt bist und dass es dir möglich ist, heute Morgen bei uns zu sein. Wir, Katharina und ich, hatten ja schon so viele Begegnungen mit dir, die ich immer als sehr, sehr wertvoll empfinde. Wir waren auch einmal bei dir zu Hause gewesen, ja. Und zwar im Rahmen unseres Frühstücks, wo wir als Leiter und Verantwortliche hier aus Landau und der Region uns immer mal wieder treffen. Und nimm uns doch mal ein bisschen mit hinein, da ist ja nicht nur der Arthur, sondern da gehört ja auch noch eine Familie dazu.
Danke für diese Einladung. Ihnen auch ein Willkommen, einen guten Morgen hier. Ein Tisch der Familie Kessler steht mittlerweile bei der Familie Helbig im Esszimmer. Das ist so die erste Brücke. Wir haben eine gute Tradition, dass wir uns als Seelsorgende hier aus Landau immer wieder mal zum Frühstück treffen. Und wir waren in ein neues Haus gezogen, aus einem großen Haus in ein kleineres und hatten eigentlich einen Tisch zu viel. Und die Katharina sagte, genau so einen Tisch brauchen wir. Und dann habe ich gesagt, ihr dürft ihn gerne haben. Wir freuen uns, wenn da viele Menschen an eurem Tisch sitzen. Ich hoffe, das ist so. Wir wohnen in Wolmesheim seit fast 5 Jahren. Ich bin Gemeindereferent, dazu sage ich gleich noch ein bisschen mehr, was das ist. Meine Frau ist auch Gemeindereferentin, so ist das manchmal bei den Seelsorgenden. Man lernt sich irgendwo kennen und lieben, so war das bei uns auch. Wir haben in Mainz studiert, an der katholischen Hochschule. Meine Frau war ein Jahr über mir und trotzdem, und sie hat es dann geschafft, mich in die Diözese Speyer zu bringen. Eigentlich bin ich ein Gemeindereferent aus der Diözese Trier und bin dann 1993 schon hier nach in die Diözese Speyer gekommen, zunächst in die Nähe von Speyer nach Hahnhofen und Harthausen. Dann war ich viele Jahre lang in Maikammer und Kirchweiler und bin jetzt seit 2014 hier in Landau. Also meine Frau Silke ist auch Gemeindereferentin am Pfalzklinikum in Klingenmünster als Seelsorgerin dort in der Klinikseelsorge. Und wir haben 3 Kinder miteinander, 26, 24 und 16 Jahre alt. Ja, die beiden Großen studieren, das heißt, die leben im Moment nicht mehr bei uns, nur noch ab und zu, wenn dann die Zeit da ist. Und unsere Tochter ist an der Maria-Ward-Schule in der 11. Jahrgangsstufe. Ja, sie darf noch bei uns leben, aber ich sage manchmal schon, ja, wie ist es? Man hat so ein ganzes Leben auf 3 Kinder ausgerichtet und auf einmal sitzt man auf der Couch mit einer Frau und denkt, okay, das ist im Moment sehr positiv, wir genießen das. Ich mag nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt. Und trotzdem gibt es manchmal den Ausspruch, wir haben die doch gerade erst im Kindergarten angemeldet. Aber dann kommen, das kennen Sie alle wahrscheinlich, die in meiner Lebensphase sind, kommen Partner, Partnerinnen dazu und das muss auch passen. Und das finde ich im Moment sehr, sehr wohltuend, dass unsere beiden Jungs 2 Freundinnen haben, die genau in unsere Familie reinpassen. Schön. Ich sage manchmal, wir leben so in einer nicht ganz einfachen Generation. Es gibt noch Eltern auf beiden Seiten, auch pflegebedürftig. Meine Eltern sind leider weit weg von hier, 300 Kilometer. Aber ja, dann hat man Kinder, für die man irgendwie noch zuständig und verantwortlich ist. Aber all das ist eine sehr reiche Zeit, in der wir gerade leben.
Dankeschön, lieber Arthur. Schön, dass du uns da mit hineinnimmst. Können wir uns gut vorstellen und nachvollziehen. Ja. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, du hast schon erwähnt, Gemeindereferent. Das würde uns schon ein bisschen interessieren, was sich da dahinter verbirgt, hinter diesem Titel.
Ich möchte es vermeiden, jetzt groß zu erklären, wie katholische Kirche funktioniert. Da haben wir in der letzten Zeit, oder haben Sie wahrscheinlich in der letzten Zeit, vieles mitbekommen. Das alles prägt, begleitet und belastet uns. Aber es gibt auch das viele Positive. Es gibt ja, und das wissen viele gar nicht, man denkt immer katholische Kirche, das ist der Papst, das ist der Bischof, das sind ein paar Priester. Nein, es gibt viele verschiedene Wege, als Seelsorger, als Seelsorgerin in dieser Kirche wirken zu dürfen. Meinen Beruf des Gemeindereferenten gibt es so schon etwa um 100 Jahre herum. Zunächst waren das Frauen, die in größeren Pfarreien, in größeren Gemeinden, meistens in den Städten, so die karitative Arbeit übernommen haben. Dem Pfarrer zur Seite standen, gerade in diesen Dingen, wo es darum geht, die Armen, die Bedürftigen, die Menschen in Not zu begleiten. Es war so eine Ergänzung zum Priesteramt. Und ich habe gerade gesagt, es war eigentlich ein Beruf für Frauen. Für diese Frauen war es zum Beispiel ganz selbstverständlich, nicht zu heiraten. Obwohl es das nie als Gesetz gab, war das klar, ganz im Dienst der Menschen und Gottes zu stehen. Dieser Beruf hat sich verändert nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Wir verstehen uns als Seelsorger, als Seelsorgerin. Ich sage bewusst Seelsorgerin, weil es ja noch eine Kollegin auch bei mir im Team gibt, die Bärbel Grimm, die auch vor ein paar Jahren mal bei Ihnen war. Wir verstehen uns als Seelsorger, die miteinander arbeiten. Wir sind hier in Landau ein Team von 4 Seelsorgern. Es gibt 2 Priester, 2 Gemeindereferenten. Und es gibt darüber hinaus seit einiger Zeit bei uns noch einen Musiker, der in unserem Team dabei ist, und eine Sozialreferentin. Eine Frau, die bewusst auf die Verbindung zwischen Seelsorge und Caritas schaut. Wo finden Menschen in Not bei uns Zuflucht? Wie können wir diese Menschen begleiten? Ein Gemeindereferent ist im Grunde für all das zuständig, was auch jeder von euch beiden tut oder auch ein Priester. Es gibt ein paar Einschränkungen. Wir haben so den Schwerpunkt auf die Religionspädagogik. Das heißt, ich arbeite vor allen Dingen viel mit Kindern und Jugendlichen. Das beginnt in der Kita, in der Krabbelgruppe. Das geht über den Schuldienst. Es geht über die Vorbereitung zur Erstkommunion und die Vorbereitung und Begleitung der Jugendlichen auf dem Weg zur Firmung. Das sind so klassisch so unsere Schwerpunkte. Aber vielleicht haben Sie mich auch schon mal auf dem Friedhof gesehen. Mittlerweile ist es ganz normal, dass wir auch Menschen auf dem letzten Weg begleiten. Und was so ursprünglich auch meine Motivation in diesem Beruf war, Gemeindereferent heißt, wir sind zuständig für eine Gemeinde. Das ist eigentlich nicht mehr so, denn in der katholischen Kirche gibt es viele Gemeinden, die unter dem Dach einer Pfarrei zusammen sind. Aber die Idee war, und ich glaube, da sind wir uns sehr nah, Menschen in der Woche zu begleiten, in Gruppen zu begegnen und um dann am Sonntag miteinander den Glauben zu feiern. Ich glaube, das ist etwas Großes, Verbindendes zwischen uns allen. Vielleicht nur ein kleiner Eindruck dessen, was das ist, aber wie gesagt, Seelsorger, Seelsorgerin im ganz ursprünglichen Sinn, ganz nah bei den Menschen. Das übrigens war auch meine Motivation, nicht Priester zu werden. Ich hätte das tun können, ich habe ganz normal Abi gemacht und hätte auch studieren können. Aber für mich war klar, ich möchte in meinem Beruf ganz nah bei den Menschen sein. Und in meiner Jugendzeit war das nicht der Priester, der war irgendwo weit weg. Nein, das war die Gemeindereferentin vor Ort. Die war bei den jungen Leuten, die war bei den Alten, die war bei den Kranken. Und das war vielleicht so meine Motivation, diesen Weg zu gehen, den ich bis heute fast 30 Jahre lang danach nicht bereut habe.
Schön, Arthur. Das spürt man dir wirklich ab, dass das so dein Herzensanliegen ist. In deinem Dienst, was ist es denn, was dir die größte Freude macht? Wenn man das fokussiert sagen kann.
Ja, ich glaube, das ist immer sehr situationsabhängig. Ich denke, es ist wichtig, den Moment mit Menschen auch zu nutzen. Es ist so wichtig in dieser Zeit, dass wir Gott ein Gesicht geben, dass wir spüren, wir sind nicht verlassen. Die Welt geht andere Wege, aber dieser Gott des Lebens, der ist präsent unter uns. Und ich habe gestern Abend einen Familiengottesdienst gehabt mit Kommunionkindern in Queichheim und merke dann immer, wenn ich das Gefühl habe, jetzt passiert irgendwas. In den Liedern eben habe ich auch gespürt, da passiert so viel bei euch. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, wenn ich das Gefühl habe, Gott ist in unserer Mitte und Menschen lassen sich von diesem Geist Gottes berühren und ansprechen. Das ist kein Dienst, kein Kult, sondern das ist wirklich auch Gottes Begegnung. Und da würde ich sagen, immer wenn das geschieht, dass Gott begegnet in unseren Treffen, dann ist das etwas, was mir sehr viel gibt. Und das kann man nicht tun, das geschieht.
Ja, das ist wahr, da können wir nur von ganzem Herzen dem zustimmen. Arthur, wir hören jetzt gerne hin auf das, was du auf dem Herzen hast für uns heute Morgen. Und ich bin sicher, dass da auch Gott was in uns bewegt und berührt.
Ja, danke schön. Einmal, dass ich hier sein darf. Danke aber auch eben für diese berührende Musik. ich habe dann in meinen Gedanken, ja, die Lieder kannte ich nicht, aber man kann schnell mitsingen. Eure Melodien sind sehr eingängig und die Texte sehr tief. Ich habe aber daran gedacht, was parallel gerade geschieht. Wir denken immer, ja, das sind die Katholischen oder die Katholiken, das sind die Protestanten, das sind die Freikirchler. Ich glaube, uns verbindet so vieles miteinander. Gerade in dieser Zeit, in der wir jetzt hier sind, ist bei uns auch in der Marienkirche ein Kindergottesdienst. In St. Albert ist ein Gottesdienst mit neuem geistlichen Liedgut. Also ähnlich wie ihr gerade Musik gemacht habt, gibt es das natürlich auch bei uns. Und ich glaube, es ist oft wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass wir alle auf einem gleichen Weg sind. Die Ausformungen sind unterschiedlich, aber das Ziel, Gott zu begegnen, ist uns allen doch gemeinsam. Ich bin dankbar für das Thema, das ihr mir gegeben habt, Glaube in herausfordernden Zeiten, und sie orientieren sich am Thessalonicher Brief. Aber es war dann ein bisschen schwierig, wo ordne ich mich jetzt thematisch ein, deshalb habe ich den Vorschlag gemacht, ich möchte Ihnen, möchte euch gerne das Evangelium der katholischen Liturgie heute vorlesen. Also das, was gerade in allen katholischen Gottesdiensten verkündet wird. Es ist die gleiche Bibel. Es ist aus dem Lukas-Evangelium. Da heißt es, zu jener Zeit kamen einige Leute und berichteten Jesus von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit dem ihrer Opfertiere vermischt hatte. Und er antwortete ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder waren als alle anderen Galiläer, weil das mit ihnen geschehen ist? Nein. Ich sage euch, vielmehr werdet ihr alle genauso umkommen, wenn ihr nicht umkehrt. Oder jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turms am Schiloach erschlagen wurden, meint ihr, dass sie größere Schuld auf sich geladen hatten als alle anderen Einwohner von Jerusalem? Nein, sage ich euch, vielmehr werdet ihr alle ebenso umkommen, wenn ihr nicht umkehrt. Und er erzählte ihnen dieses Gleichnis. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum gepflanzt. Und als er kam und nachsah, ob dieser Früchte trug, fand er keine. Da sagte er zu seinem Winzer, siehe, jetzt komme ich schon 3 Jahre und sehe nach, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt, und finde nichts. Hau ihn um. Was soll er weiter dem Boden seine Kraft nehmen? Der Winzer erwiderte, Herr, lass ihn dieses Jahr noch stehen. Ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er in Zukunft Früchte. Wenn nicht, dann lass ihn umhauen. Soweit die Worte aus dem Lukas-Evangelium. Liebe Schwestern und Brüder, gleich erscheint hinter mir ein Bild, schon da? Ja, da kommt es genau. Ein Bild mit vielen Fragezeichen. Als ich mir diesen Text durchgelesen habe, des Evangeliums, das wir gerade gehört haben, da habe ich mich erinnert an einen ziemlich dunklen Tag vor 7 Jahren. In diesen Tagen nämlich, jetzt am 24. März, jährt sich zum 7. Mal der Flugzeugabsturz der Germanwings-Maschine von Barcelona nach Düsseldorf. Am 24. März 2015 zerschellte das Flugzeug in den französischen Alpen und alle 150 Passagiere und das Bordpersonal fanden den Tod. Ich denke, Sie erinnern sich alle an diesen grausamen Absturz. Auch heute, 7 Jahre nach diesem Unglück, fühle ich Betroffenheit und Fassungslosigkeit. Unter den vielen Toten war auch eine Schülergruppe aus Nordrhein-Westfalen. Junge Frauen und Männer, die zu einem Sprachaustausch in Spanien waren, mit vielen Eindrücken und Begegnungen auf dem Heimweg. Da wurden Freundschaften geschlossen mit spanischen Schülerinnen und Schülern. Und ich kann mir gut vorstellen, wie man sich am Flughafen verabschiedet hat. Wir sehen uns wieder, macht's gut, bald seid ihr bei uns in Haltern. Wir freuen uns, vielleicht sogar erste Liebschaften sind entstanden, eine große Nähe. Wir schreiben uns, wir rufen an, wir sind per Internet verbunden. Auf der anderen Seite in Düsseldorf Eltern erwarten ihre Kinder und sind gespannt auf das, was sie in dieser Zeit erlebt haben. Dann erste Gerüchte, offizielle Meldungen, Fassungslosigkeit. Unsere Kinder kommen nie mehr nach Hause. Ja, heute wären diese jungen Menschen Anfang 20, mitten im Studium, einige wahrscheinlich sogar schon im Beruf. Ich war damals an der Pestalozzi-Grundschule als Religionslehrer und ich erinnere mich gut an unseren Morgenkreis, als die Kinder, Grundschüler mich gefragt haben, warum lässt Gott so etwas zu? Sie spüren vielleicht an meiner Betroffenheit, auch jetzt 7 Jahre danach, gibt es immer noch das Gefühl der Ohnmacht und der Hilflosigkeit. Vielleicht, damals war unser ältester Sohn gerade im Abi, die Abi-Feier stand bevor, er hatte geplant, Anfang April nach Neuseeland aufzubrechen. Der Flug war gebucht, die Reisepläne organisiert. Sie können sich vorstellen, mit welchem Gefühl wir Eltern daran gedacht haben, dass unser Sohn bald auch eine weite Reise vor sich hat. Aber von der Wahrscheinlichkeit her passiert so ein Unglück nicht zweimal. Und dennoch gibt es eine Unruhe, die wir Menschen, die wir Eltern vor allen Dingen hatten. Was ist wenn? Fragen über Fragen. Und ich weiß noch gut, wie damals nach diesem Unglück die Ursachenforschung begann. Wieso kam es zu diesem Unglück? Wer ist schuld? Zunächst einmal sagt man ja technisches Versagen. Da kann eigentlich keiner was dafür. Aber eine Frage, die sich doch durch unser Leben immer wieder zieht. Wer ist schuld? Wer hat Schuld, wenn etwas Schlimmes passiert? Oder auch zu sagen, du bist schuld oder ich selber bin schuld. Aber eigentlich sagen wir doch, alle haben Schuld, aber nicht ich. Und dann kam heraus, dass der Pilot mit Depressionen behaftet, sich eingeschlossen hatte und das Flugzeug so gegen das Bergmassiv geflogen ist. Keine Chance. Mit seinem Suizid nahm er 150 Menschen mit in den Tod. Noch heute ist diese Vorstellung, diese Panik, die wohl entstanden ist, grausam. Und was wird aber nicht alles angestellt und untersucht, um der Ursache auf den Grund zu gehen? Und in diesem Fall umso grausamer, weil es auf die Tat eines Einzelnen zurückging. Wer hat also Schuld? Es liegt natürlich nahe, dem Piloten die Schuld zu geben. Aber kann man das so einfach? Kann man einfach sagen, du bist schuld? Wir reden ja in unserer Gesellschaft oft vom kollektiven Unschuldswahn. Das heißt, alle anderen haben Schuld, aber nicht ich. Und wir versuchen in der Regel von mir, von uns selber abzulenken. Aber hat jemand die alleinige Schuld für etwas? Ist ein psychisch kranker Mensch überhaupt schuldfähig? Oder hat er nicht ein System versagt, das solche Dinge ausschließen soll? Ich denke, wir könnten noch darüber weiter nachsinnen. Und vermutlich würden wir spüren, dass so eine Schuldfrage nie letztlich geklärt werden kann. Dazu sind die meisten Katastrophen viel zu komplex. Das Evangelium heute, das ich Ihnen vorgelesen habe, geht aber noch einen Schritt weiter. Es greift das Denken der damaligen Zeit auf, dass zum Beispiel Opfer von Katastrophen auch Schuld haben, weil große Sünden an ihnen haften. Haben sie so schwer gesündigt, dass Gott sie durch ein Unglück bestraft? Eine sehr bizarre Vorstellung, gebe ich zu, über die ich zunächst gar nicht nachdenken will. Da heißt es, zu jener Zeit kamen einige Leute und berichteten Jesus von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit dem ihrer Opfertiere vermischt hatte. Und er antwortete ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder waren als alle anderen Galiläer, weil das mit ihnen geschehen ist? Nein, ich sage euch, vielmehr werdet ihr alle genauso umkommen, wenn ihr nicht umkehrt. Oder jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turms am Schiloach erschlagen wurden, meint ihr, dass sie größere Schuld auf sich geladen hatten als alle anderen Einwohner von Jerusalem? Nein, ich sage euch, vielmehr werdet ihr alle ebenso umkommen, wenn ihr nicht umkehrt. Das Evangelium beschreibt im ersten Teil an diesen beiden Beispielen genau diese Vorstellung, nämlich dass ein Unglück mit der Schuld der Menschen in Verbindung gebracht wird. Da haben Menschen gesündigt und dann geschieht ihnen etwas Schlimmes. Für die Juden der damaligen Zeit war klar, dass schreckliche Ereignisse von Menschen selbst verursacht und verschuldet waren. Und dieses Denkmuster ließ das Fazit zu: Wen ein Schicksal trifft, der muss vor Gott schwere Schuld auf sich geladen haben. Da waren zum Beispiel die Tempeldiener und die Pharisäer. Sie achteten peinlich genau auf das Einhalten der Vorschriften und im Besonderen auf die Einhaltung der Reinheitsgebote. Das Blut von Menschen mit dem Blut von Opfertieren vermischt, eine Tragödie in den Augen frommer Juden. Damit war der Opferdienst unwürdig, unmöglich, unrein geworden. Denn der Tempelkult galt ja dem Gnädigstimmen Gottes und mit dem Vermischen von Blut war diese ganze Mühe umsonst. Mit unserer heutigen Perspektive würden wir sagen, naja, dumm gelaufen, aber es gibt Schlimmeres auf dieser Welt. Aber ich glaube, für einen Tempeldiener war das eine Bedrohung seiner Existenz. Alles umsonst. Anders ist es aber dann auch heute noch bei diesem zweiten Beispiel. Da stürzt ein Turm ein und begräbt 18 Menschen unter sich. Aber auch hier verwirrt doch die Frage Jesu: Hatten diese Toten eine größere Schuld als alle anderen Menschen der Stadt? Dahinter verbirgt sich wieder die Frage: Warum ausgerechnet diesen Menschen? Was haben sie Böses getan? Womit haben sie das verdient? Ihre auf sich geladene Schuld ist die Erklärung für dieses Unglück. Man nennt diesen Zusammenhang von Tun und Ergehen und er ist für uns sehr schwer nachzuvollziehen. Ich tue etwas, ich lebe etwas und dann kommt etwas. Als aufgeklärte Menschen weisen wir das doch weit weg. Es wäre doch grausam, wenn wir bei einem tragischen Unfall, bei einem Krieg, bei einer Katastrophe schnell bei einer Erklärung wären, die genau in diese Richtung geht. Selber schuld. Hättest du eben gottgefällig gelebt, dann wäre dir das nicht passiert. Nein, ich glaube nicht, dass Gott so ist. Dieses Denken der Juden von damals wirkt heute natürlich befremdlich. Eine Erklärung von gestern. Aber wir alle kennen doch den flapsigen Ausspruch: Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Ich vermute, dass es auch heute noch Menschen gibt, die genau so denken. Dein Schicksal, dein Unglück steht immer im Zusammenhang mit deinem Verhalten. Aber ich frage mich, was wäre das für ein despotischer Gott, der mich wie eine Marionette zappeln ließ? Ein Gott, der mein Verhalten so maßregelt, dass ich es mit meinem Leben bezahlen muss. Gegen dieses Denken der Pharisäer und der Schriftgelehrten wendet sich Jesus ganz entschieden. In beiden Beispielen, beim Einsturz des Turmes, und beim Vermischen des Blutes, endet er mit der Mahnung zur Umkehr. Und das sehr deutlich, fast drohend: Wenn ihr nicht umkehrt, dann wird es euch genauso geschehen. Was meint Jesus also mit diesem Aufruf zur Umkehr? Er wendet sich nicht an die Menschen, denen etwas Tragisches widerfahren ist, sondern an alle, die selbstgerecht denken und handeln. An alle, die meinen, sie wüssten, wie Gott ist. Die meinen, sie wüssten, wie Gott handelt und denkt. Nämlich nach ihren Maßstäben und Regeln, nach ihrem Gefühl von Gerechtigkeit, nach ihrer Ideologie, kann man sogar schon sagen. Was maßen wir Menschen uns an, Gott so klein zu denken? Unsere Denkmuster, die ja wirklich begrenzt sind, auf das Handeln Gottes zu übertragen. Da gibt es eine Geschichte vom heiligen Augustinus, vielleicht kennen Sie die. Der heilige Augustinus beobachtet ein kleines Kind am Meer. Dieses Kind hat einen kleinen Eimer in der Hand, geht immer wieder zum Wasser, füllt diesen Eimer und gießt das Wasser in ein Loch, das es vorher gegraben hat. Der Heilige beobachtet dieses Kind und fragt das Kind: Was machst du da? Das Kind sagt: Ich fülle das große Meer in mein Loch. Diese Geschichte vom heiligen Augustinus sagt uns: Ja, alle, die Gott klein denken, die meinen, sie wüssten, wie Gott zu sein hat, Sie werden mit dieser Botschaft Jesu konfrontiert. Ich kann mit meinem Wissen, mit meinen Möglichkeiten diesen großen Gott nie ganz zu Ende denken. Ich werde immer nur ein kleines Stück dessen, wie Gott für uns ist, erfahren. Aber ich kann nie sagen, so ist Gott und so wie ich das sage, so ist es. Das Umkehren, das Jesus anmahnt, hat für mich deshalb folgende Aspekte. Er sagt, kehrt um, damit euer Denken weiter und größer wird. Kehrt um und hört auf damit, Gott zu vermenschlichen. Kehrt um und gebt der Größe, der Güte, der Weite Gottes mehr Raum in euch. Begrenzt Gott nicht auf die Möglichkeit eures Denkens. Denkt immer größer von Gott, als ihr euch das vorstellen könnt. Größer, als es in unseren kleinen Kopf hineinpasst. Wenn Jesus zur Umkehr aufruft, dann gilt die Ermutigung, uns von alten Denk- und Erklärungsmustern zu befreien, der Weite und der Liebe Gottes wieder Raum zu geben. Ich glaube, dass Gott das Leid, den Krieg, die Katastrophe nicht will. Wenn er uns aus Liebe ins Leben gerufen hat, dann will er doch, dass wir leben. Kein Leid, keine Tragödie, keine Katastrophe ist von Gott gewollt. Und kein Vergehen von Menschen kann so groß sein, dass Gott reinschlägt und Menschen bestraft. Aber ich glaube auch, dass Gott mitten im Leid da ist. Den Menschen, die leiden, Kraft geben will, sie nicht alleine lässt und ihnen zur Seite steht. Gott leidet mit dem Menschen mit. Er will das Leid nicht und er will Menschen mit Leiderfahrungen nicht strafen. Aber es ist nicht nur ein Denkzettel, den Jesus den Menschen damals verpassen wollte. Er hält den Juden sozusagen den Spiegel ihrer Selbstgerechtigkeit vor und noch mehr. Gerade denen, die auf ihr Denken pochen, die meinen, die Weisheit mit Löffel gegessen zu haben, sagt er, vielmehr werdet ihr genauso umkommen, wenn ihr nicht umkehrt. Gebt diesem Gott mehr Raum, weiten Raum, so wie es im Psalm heißt. Jetzt kommt ein nächstes Bild. Nach diesen beiden Mahnungen zur Umkehr von einem anderen Denken über Gott verdeutlicht Jesus sein Verständnis mit dem Gleichnis vom Feigenbaum. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum gepflanzt und als er kam und nachsah, ob er Früchte trug, fand er keine. Da sagte er zu seinem Winzer, siehe, jetzt komme ich schon 3 Jahre und sehe nach, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt und finde nichts. Hau ihn um. Was soll er weiter dem Boden seine Kraft nehmen? Der Winzer erwiderte, Herr, lass ihn dieses Jahr noch stehen. Ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er in Zukunft Früchte. Wenn nicht, dann lass ihn umhauen. Jesus setzt ein vertrautes Gleichnis gegen alle verengten Bilder von Gott. Schauen Sie sich diesen großen alten Baum mit den riesigen alten und langen Wurzeln an. Über viele Jahre und Jahrzehnte hat er seine Wurzeln tief in die Erde gegraben. Wie Adern sehen sie doch aus, diese vielen sichtbaren Wurzeln des Baumes. Der Lebenssaft fließt dadurch und gibt dem Baum das, was er zum Leben braucht. Ein Bild vom Leben, von der Lebensfülle, die von Gott ausgeht. Und jeder von uns, der schon mal einen Baum gepflanzt hat, weiß, dass das nicht immer gelingt. Die Bedingungen müssen stimmen, damit ein Baum anwächst und vielleicht einmal Früchte trägt. Geduld ist gefragt, Geduld und Gelassenheit. Aus scheinbar Totem sprießt auch wieder neues Leben. Deshalb ist man gut beraten, nicht sofort mit den Früchten zu rechnen, sondern jedem Baum Zeit zu geben. Es kann sein, dass er in einem Jahr nichts trägt und im nächsten Jahr Früchte hervorbringt. Aber ihn abzuholzen, wenn er nichts trägt, das wäre völlig voreilig gehandelt. Solange er ausschlägt und grünt, besteht doch immer die Möglichkeit, dass seine Blüten auch zur Frucht werden. Gott hat Geduld mit uns. Er macht mit uns keinen kurzen Prozess. Chance um Chance ergreift er, damit wir gut leben können. Und in diesem Bild vom Feigenbaum erkenne ich etwas Mutmachendes, das Jesus dem Denken von Schuld und Versagen entgegensetzt. Umkehr bedeutet demnach dem Handeln Gottes an uns immer mehr Raum zu geben, immer zu vertrauen, dass er es mit uns gut meint. Wenn eine Freundschaft keine Früchte trägt, wie schnell sind wir dabei, die Freundschaft aufzukündigen? Gott würde uns in dem Beispiel vom Feigenbaum sagen, tu alles dafür, dass diese Freundschaft wieder blüht. Geh auf den anderen zu, gib ihm eine Chance, versuche dein Möglichstes und vielleicht ergreift der andere die Chance ebenso und es kann wieder etwas wachsen. Ich glaube, wir kennen das alle aus unserem Leben. Nie die Geduld aufgeben, immer wieder einen neuen Anfang setzen, immer wieder versöhnungsbereit sein. Dann kann etwas wachsen, blühen und reifen. In Ihrer Reihe Glaube in herausfordernden Zeiten habe ich mich gefragt, wie kann ich dieses Gleichnis, dieses Evangelium einordnen? Was kann dieses Evangelium Ihnen heute dazu sagen? Ja, die Zeiten sind herausfordernd und das in vielen, vielen Bereichen. Zum Beispiel in Kirche und Gemeinden. Wir zum Beispiel in der katholischen Kirche werden derzeit schmerzhaft mit schlimmen Vergehen der Vergangenheit konfrontiert. Lange wurde weggesehen, etwas für nicht wahr gehalten, was nicht sein darf, war nicht. Es durfte nicht sein, dass ein System von Klerikalismus und Machtausübung kritisiert wurde. Aber Kirche lernt. Sie lernt, sich ihrer Verantwortung zu stellen, Betroffenen zuzuhören und nach Wegen des Neuanfangs zu suchen. Viele Menschen kehren derzeit der Kirche den Rücken, das ist so. Aber ich erlebe auch eine andere Bewegung. Selten hatte ich so intensive und hoffnungsvolle Gespräche wie in den letzten Wochen. Menschen, die sagen, auftreten, nicht austreten. Die dort, wo sie sind, Gott ein Gesicht geben und die lebensnotwendige Veränderungen mittragen. Nicht abhauen, sondern düngen, aufgraben, an die Ursachen gehen und diese Gelassenheit, diese Geduld Gottes im Alltag umsetzen. Es kann etwas wachsen. Vielleicht, das ist jetzt ein Exkurs, braucht die katholische Kirche etwas, dass ihr nochmal den Spiegel vor Augen hält, um zu zeigen, so kann es nicht weitergehen. Ich habe eben dem Werner Fraß sehr leidenschaftlich gesagt, was ich unter meinem Beruf verstehe. Und ich habe in dieser Zeit, in meinen fast 30 Jahren, so viele positive Dinge erlebt. Aber ich sehe auch, dass Kirche sich versündigt hat an Menschen und so kann man nicht einfach weitermachen. Ein zweites Beispiel, im Erhalt der Schöpfung. Der Krieg in der Ukraine hat natürlich diesen Schöpfungsgedanken, auch all das, was mit dem Klimawandel zu tun hat, ein bisschen in den Hintergrund gestellt. Und dennoch ist das Thema ein lebenswichtiges Thema. Wir brauchen diese Erde, wir brauchen diese Welt, um weiterleben zu können. Und es braucht die Menschen, die nicht sofort kurzen Prozess machen, sondern die immer wieder ihre Energie einsetzen, damit diese Welt eine Zukunft hat. Wir brauchen diese Erde und wir brauchen Menschen, die nicht aufgeben, die immer wieder sich auf Gottes Verheißung verlassen, sagen, Gott will das Leben und nicht den Tod. Aber auch in den Zeiten des Krieges. Wir sind alle sehr eng verbunden und mit dem Herzen nah bei den Menschen, die gerade auf der Flucht sind, die bei uns vielleicht Zuflucht suchen, aber auch die vielen, die gestorben sind. Und trotzdem möchte ich diesen kleinen Samen des Friedens nicht ganz verschweigen. Wir brauchen den Frieden in dieser Welt und ich glaube, in jedem Konflikt, in jeder Auseinandersetzung liegt auch schon der Same des Friedens. Und es liegt auch an uns, friedvolle Gedanken in diese Welt zu geben, mit den Menschen mitzuleiden, aber auch nach Möglichkeiten zu suchen, wie wir das Wachsen, das Gedeihen auch wieder diesem mehr Raum geben können. Ich denke auch an unseren Lebensstil. Wir leben in einer großen Komfortzone in dieser Gesellschaft. Das wird uns angesichts des Krieges und des Klimawandels sehr bewusst. Und dennoch will Gott das Leben der Menschen nicht abhauen, nicht abschlagen, abholzen, sondern immer wieder dem Wachsen eine neue Chance geben. Das hat aber mit Verantwortung zu tun, nicht nur für mich, sondern auch für andere Menschen. In unser Leben herein spricht Gott am Beispiel des Feigenbaums zu uns. Gebt doch die Hoffnung nie auf. Habt Geduld miteinander. Presst den anderen nicht in Schubladen, sondern gebt jedem die Chance, sich zu entfalten. gebt Gott eine Chance, an euch zu handeln. Im Galaterbrief spricht Paulus von den Früchten des Geistes, die entstehen, wenn wir Menschen aus dem Geist Gottes heraus unser Leben gestalten. Der Galaterbrief nennt 12 Früchte: Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Langmut, Sanftmut, Treue, Bescheidenheit, Enthaltsamkeit und Keuschheit. Eine Reihe von Früchten, die erwachsen können, wenn wir mit Geduld, Gottvertrauen, gelassen und Vertrauen unser Leben gestalten. Liebe Schwestern und Brüder hier in der Gemeinde, damit diese Früchte Wirklichkeit werden und im Leben der Menschen wirken können, braucht es neben dem Geist Gottes uns, jede und jede, die Gottes Handeln in ihrem Leben Raum geben, die der Weite und der Größe Gottes trauen. Gott will das Leben und er ermutigt uns, dem Leben zu trauen, gerade in dieser doch sehr herausfordernden Zeit. Amen. Viele nachdenkliche Gedanken und ich habe den Wunsch geäußert, dass nach diesen Gedanken jetzt ein bisschen Musik kommt für Sie zum Nachdenken und dann würde ich gerne noch ein Gebet anschließen. Herr, lass diesen Feigenbaum dieses Jahr noch stehen. Ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er in Zukunft Früchte. Gott hat Geduld mit uns, unerschütterbare Geduld. Aus scheinbar Abgestorbenen kann noch etwas werden, wachsen und reifen. Nicht aufgeben, nie die Hoffnung aufgeben. Da ist immer noch Potenzial in allem, was zum Leben bestimmt ist. In jeder Pflanze, in jedem Menschen. Gott, lass meine Zuversicht und Hoffnung angesichts von Krieg, Not und Leid nie sterben. Auch Frieden wächst im Kleinen und Unscheinbaren, aber er wächst. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.